herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erbrecht auf den Punkt, dem Podcast rund um das deutsche Erbrecht. Heute bei mir darf ich erneut begrüßen Herrn Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht und Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht. Hallo.
Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott aus München an alle Hörer.
Heute machen wir beim Thema weiter, bei dem wir letztes Mal schon aufgehört haben, nämlich der Erbschaftssteuer. Und es geht um einen immer wieder heiß diskutierten und vor allem auch in der Praxis sehr relevanten Bereich der Erbschaftssteuer, nämlich die sogenannte Familienheimregelung. Worum genau geht es da und was muss man da möglicherweise beachten? Fangen wir doch einfach mal damit an, Herr Dr. Steiner. Was genau ist diese Regelung?
Der Grundgedanke des Gesetzgebers war der, dass selbstgenutzte Wohneigentum im Erb, teilweise auch im Schenkungsfall, steuerfrei zu stellen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, für die meisten Bundesbürger ist das der bei weitem größte Vermögenswert, das Heim, das sie sich selbst geschaffen haben, das sie abbezahlt haben und das ja gerade auch in Ballungsräumen oft einen Millionenwert darstellt.
Und wie genau muss man sich jetzt vorstellen, diese Regelung wurde geschaffen, um dieses Familienheim zu schützen? Was genau ist da die Regelung, die der Gesetzgeber da geschaffen hat? Wie wird dieses Familienheim im Vergleich zu anderem Vermögen privilegiert?
Ja, durch eine spezielle Steuerbefreiung, die in § 13 des Erbschaftssteuergesetzes eingebaut ist. Und vereinfacht gesagt gibt es zwei Grundbefreiungen, einmal für den Fall der Schenkung und einmal für den Erbfall. Fangen wir mit dem Fall der Schenkung an. Ich kann meinem Ehegatten, nur meinem Ehegatten, das selbstgenutzte Familienheim steuerfrei schenken, egal wie viel es wert ist. Es kann also eine Eigentumswohnung sein, die einen relativ geringen Wert hat. Es kann aber auch eine Villa am Starnberger See sein in einem Millionenwert. Das kann ich meinem Ehegatten steuerfrei schenken. Aber ganz wichtig, Familienheim bedeutet, es muss mein Hauptwohnsitz sein. Und dann, wie gesagt, kann ich das dem Ehegatten steuerfrei schenken. Das ist die eine ganz wichtige Schiene der Steuerbefreiung. Nur zwischen Ehegatten und nur bei Schenkung zu Lebzeiten. Die zweite Schiene ist das Vererben. Wenn ich also versterbe, dann kann ich mein selbstgenutztes Eigentum, mein Heim, sowohl dem Ehegatten als auch Kindern hinterlassen und da wird es jetzt etwas komplizierter.
Okay, also wir haben schon mal die Unterscheidung eben einerseits beim Erbfall und andererseits bei der lebzeitigen Schenkung. Wenn wir sagen im Erbfall, das ist ja das, worum es häufig geht, wenn man irgendwie wir in der Praxis gefragt werden, was passiert nach einem Erbfall, wie hoch ist jetzt die Erbschaftssteuerlast, was habe ich da für wichtige Punkte zu beachten? Sagen wir einfach mal in dem ersten Fall, der Ehegatte wird der Erbe und soll eben weiterhin dieses Familienheim haben und fragt sich jetzt, was muss ich tun, worauf muss ich achten, damit das wirklich steuerfrei ist.
Nehmen wir also einen Standardfall. Ehegatten haben sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Den Ehegatten gehört je hälftig ein Einfamilienhaus, in dem auch beide leben. Und einer verstirbt, der andere beerbt ihn, erbt also neben sonstigen Vermögen auch die Hälfte des Hauses. Und für sonstiges Vermögen haben wir den allgemeinen Ehegattenfreibetrag von 500.000 Euro, den wir aber nicht anpacken müssen für die Haushälfte, denn die Haushälfte kann der überlebende Ehegatte steuerfrei erben. Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Einschränkung. Anders als bei der Schenkung muss der überlebende Ehegatte jetzt grundsätzlich 10 Jahre dort leben bleiben. Also der Steueradler, der Bundesadler kreist 10 Jahre über der Witwe, dem Witwer. Lebst du noch dort? Ich halte das für eine Beaufsichtigung, die nicht richtig ist. Aber gut, so ist nun mal das Gesetz geregelt. Und dann gibt es aber wieder Ausnahmen. Wenn ich während dieser 10 Jahre aus wichtigen Grund ausziehe, das ist meistens altersbedingt, krankheitsbedingt, pflegebedingt, wenn ich da einen wichtigen Grund dafür habe, der mich zwingt auszuziehen, dann ist das unschädlich. Also auch wenn ich nach 3 Jahren ins Altenheim oder Pflegeheim gehe, weil ich es gesundheitlich nicht mehr packe, dann bleibt trotzdem die Steuerbefreiung erhalten. Wenn ich aber in Anführungszeichen nur deshalb, weil das Haus zu groß geworden ist.
Oder ich mal zu meinen Enkeln will vielleicht.
Oder ich zu meinen Enkelkindern ziehen will. Wenn ich es also freiwillig mache, dann wird neu gerechnet, die Steuerbefreiung entfällt. Alles oder nichts Prinzip, auch wenn ich 9 Jahre und 11 Monate durchgehalten habe, entfällt die Steuerbefreiung komplett und ich muss nachversteuern, soweit der allgemeine Ehegattenfreibetrag von 500.000 Euro durch sonstiges Vermögen und durch die Hälfte, die ich in meinem Beispiel geerbt habe, überschritten wird. Also da wird schon etwas komplizierter und da muss man aufpassen, dass man nicht in Fallen tappt. Eine Falle hat unser höchstes Finanzgericht, der Bundesfinanzhof in München, aufgestellt, die sich gar nicht direkt aus dem Gesetzestext ergibt. Und zwar, ich muss nicht nur dort wohnen bleiben, 10 Jahre. Ich muss auch das Eigentum behalten. Da gab es nämlich einen Fall, da ist eine Mutter, die Witwe, mit ihrer Tochter zum Notar gegangen, sagen wir 3 Monate, nachdem sie von ihrem Mann geerbt hatte, und hat die Immobilie übertragen an die Tochter, aber mit Nießbrauchsvorbehalt. Sie blieb also weiter drin wohnen. Es hat sich da gar nichts geändert.
Also sie durfte weiterhin drin wohnen bleiben und genau. Sie war quasi weiterhin die, sagen, wirtschaftlich Berechtigte aber an diesem Grundstück.
Der Bundesfinanzhof, und ich finde diese Entscheidung, und da stehe ich auch dazu, ausdrücklich als fies. Der Bundesfinanzhof hat gesagt, nein, es reicht nicht, dass sie drin wohnen bleibt. Sie hätte auch das Eigentum behalten müssen. Verstoß gegen die Behaltensfrist, Nachversteuerung. Also man sieht, da gibt es einige Tücken. Und rund um dieses Thema im konkreten Fall sollte man sich fachmännisch beraten lassen bei einem Fachanwalt für Erbrecht.
Also da kann man leicht reingeraten, dass man eigentlich was machen will, was vielleicht sinnvoll klingt, dass man sagt, okay, ich will dieses Haus an meine Tochter zum Beispiel übertragen, damit wir den Freibetrag, den ich habe, vielleicht schon mal ausnutzen. Aber dann plötzlich landet man dann drin, dass man diese Freibetragsregelung, die man eigentlich hätte, nachträglich noch verliert. Und das selbst, wenn seit dem Erbfall vielleicht schon eine ganze Weile vergangen ist, wenn man das gar nicht mehr vielleicht so auf dem Schirm hatte.
Das war eben die 10-Jahresfrist bei Ehegatten. Und dann gibt es nur von Todeswegen, also nur dann, wenn der Eigentümer verstorben ist und ich erbe es, für Kinder und anstelle von schon verstorbenen Kindern auch für Enkelkinder eine weitere, noch etwas kompliziertere Steuerbefreiung für das selbstgenutzte Familienheim. Da werden wir jetzt sicher drauf kommen.
Genau, was ist denn da gleich wie bei der Regelung bezüglich Ehegatten und was ist da der Unterschied zu der Regelung bei Ehegatten?
Also nehmen wir den Fall, eine Witwe bewohnt eine schöne Villa in Blankenese und verstirbt und ihre Tochter erbt jetzt diese Immobilie. Haben wir wieder dasselbe Prinzip. Wenn die Tochter dort unverzüglich einzieht und 10 Jahre wohnen bleibt, kann sie das steuerfrei erben. Unverzüglich, da sagt man im Grunde so 6 Monate. Das ist so die Faustregel. Wenn es länger dauert, wird es schon gefährlich gegenüber dem Finanzamt. Dann muss ich darlegen, dass ich alles getan habe, um zum Beispiel die Immobilie schnellstmöglich zu renovieren, die Handwerker zu beauftragen etc. pp. Das heißt, dann wird es schon auch wieder gefährlich, wenn ich nicht wirklich schnell nach dem Erbfall dort einziehe. Und dann gibt es, anders als zwischen Ehegatten, noch eine 200 Quadratmeter Grenze. Das heißt, wenn in meinem Beispiel der Villa in Blankenese die Villa 300 Quadratmeter Wohnfläche hat, dann wird anteilig die Steuerbefreiung nur gewährt bis zu 200 Quadratmetern. Das heißt, 2 Drittel der Immobilie, die 300 Quadratmeter Wohnfläche hat, 2 Drittel bleiben steuerfrei. Für 1 Drittel muss die Tochter Steuern zahlen. Also man sieht, wie immer im deutschen Steuerrecht, es gibt alle möglichen Komplikationen.
Es gibt also Ausnahmen und wiederum Ausnahmen von den Ausnahmen.
Richtig, richtig, richtig.
Und wie Sie meinten gerade schon, man muss unverzüglich einziehen. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mich eigentlich da gerne unverzüglich einziehen will, aber meine Geschwister zum Beispiel, weil die Miterben sind, aber mir dieses Haus zugeteilt wurde, sich da sträuben und sagen, nee, das Testament ist vielleicht unwirksam oder ich will nicht, dass du da jetzt einziehst. Und dann vergeht vielleicht nicht 6 Monate, sondern ein Jahr oder wenn die Gerichte vielleicht länger brauchen und man das übers Gericht machen muss, 1,5, 2 Jahre oder ähnliches.
Dann beginnt die Frist ab dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich einziehen könnte, wo also Erbstreitigkeiten geklärt sind, weil da kann ich ja wirklich nichts dafür. Wenn ich also darlegen kann, ich habe alles getan, um die Sache zügig zu klären, dann beginnt die Frist erst ab dem Zeitpunkt. Also Einzelheiten sind natürlich immer strittig und es hängt vom Einzelfall ab, aber im Grundsatz ist es so, dann beginnt die Frist erst ab der Situation, wo alles geklärt ist.
Okay, und diese Befreiung gilt aber eben nur, also auch diese dritte Variante, nur für Kinder. Also wenn ich das jetzt an mein Enkelkind vererben will, mein Grundstück, aber mein Kind noch lebt, weil ich sage zum Beispiel, mein Enkelkind wohnt direkt bei mir oder will dann in diesem Haus wohnen und will das tatsächlich nutzen und mein Kind hat vielleicht schon ein eigenes Haus, das es bewohnt, das braucht dieses Haus gar nicht und will das gar nicht. Da würde es dann nicht gehen, also das Kind kann dann nicht.
Exakt, das ist ja auch etwas, was wir in der Fachwelt sehr kritisieren an dieser Regelung. Es hat ein Stück Willkür. Sehen Sie sich doch auch 2 Problempunkte an. Der eine Problempunkt ist der, ich habe einen Sohn, der hängt zwar an der Immobilie, ist dort aufgewachsen, aber er ist jetzt Chefarzt in Stuttgart und meine Immobilie ist nun mal in München. Und wenn ich dann versterbe, sagt er, ja, ich kann erst in 3 Jahren, wenn ich selber im Ruhestand bin, dort einziehen und der bekommt keine Steuerbefreiung. Während der andere, dem es halt gerade passt und der einziehen kann, der bekommt die Steuerbefreiung. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das können ja hunderttausende Euro sein, um die es da geht, je nach Wert der Immobilie und Steuersatz, um den es geht. Also diese Steuerbefreiung ist gut gemeint, aber an sich nicht gut gemacht. Und man darf ja auch nie vergessen, die Steuerbefreiung des einen ist die Steuerbelastung des anderen, denn der Gesetzgeber will ja ein gewisses Aufkommen aus der Steuer erzielen. Und deswegen schlagen wir ja zum Beispiel vom Deutschen Forum für Erbrecht gebetsmühlenhaft, leider bislang vergeblich, aber wir bleiben dran, vor, lieber senkt ihr allgemein die Steuersätze, als dass ihr so viele komplizierte Ausnahmen macht, die letztlich willkürlich sind, ob jemand das Glück hat, er kann davon Gebrauch machen oder nicht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Der eine beerbt Eltern, die wohnten zur Miete und haben deswegen Geld auf der hohen Kante. Das wird voll versteuert. Und der andere beerbt Eltern, die haben eben mit, anstatt zur Miete zu wohnen, ein Haus abbezahlt. Und der zahlt dann keine Steuern, wenn er einziehen kann. Also da gibt es so viele Varianten, bei denen man sich fragt, warum muss der eine sehr viel Steuern zahlen und der andere nicht? Es ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
Ja, und da muss man sich natürlich eben auch, setzt man vielleicht auch Anreize, dass man sagt, dann zieht jemand in dieses Haus, jemand, der vielleicht da gar nicht sonst reinziehen würde, weil er vielleicht dieses Haus nicht will oder da nicht wohnen will oder ähnliches, aber er zieht dann da nur ein, um möglichst da steuerfrei drin wohnen zu können, auch wenn das vielleicht gar nicht sonst in seinen Lebensentwurf passt. Einfach nur aus der Regelung, okay, dann zahle ich da vielleicht keine Steuern, dann lege ich halt meinen Wohnsitz dahin.
Wobei, da müssen wir auch ganz klar sagen, es reicht nicht zum Beispiel, dass ich mich dann dort anmelde. Es muss schon wirklich der Mittelpunkt meiner Lebensinteressen sein, also wirklich mein Hauptwohnsitz. Kann ich sagen, ah, das habe ich jetzt geerbt von den Eltern, das ist eigentlich ganz praktisch, das wird jetzt unser Wochenende- und Feriendomizil. Das reicht nicht für die Steuerbefreiung. Und da kann es auch, wenn man da versucht zu mogeln, das kann sehr kritisch werden, wenn das Finanzamt da drauf kommt, denn dann reden wir über Steuerhinterziehung.
Und da ist man natürlich dann auch gleich, wenn es irgendwie um eine Immobilie geht, natürlich auch vor in größeren Größenordnungen.
Vor dem Strafrichter, ja. Also da warne ich wirklich davor, sich da zu denken, das können wir ja irgendwie so leicht hin und da tricksen wir was. Nein, das sollte man auf keinen Fall.
Und das Wichtige ist ja da wirklich auch, das muss dann wirklich auch 10 Jahre eingehalten werden. Also wenn man sich jetzt überlegt, das passt vielleicht jetzt gerade für mich, weiß man nicht, passt das in 10 Jahren oder in 8,5 Jahren immer noch für mich? Ist das immer noch die richtige Lösung?
Daraus ergibt sich auch nur für Ehegatten, weil nur da gibt es diese Möglichkeit, ein wichtiger Ratschlag, gerade bei Ehegatten, bei denen es eine gewisse Altersdifferenz gibt und man daher eine gewisse Vermutung hat, wer zunächst ableben wird, ist es schon sehr zu überlegen, ob nicht schon zu Lebzeiten der eine an den anderen überträgt, weil dann halt keinerlei Behaltensfrist mehr gilt. Das heißt, wenn ich zu Lebzeiten meinem Ehegatten das selbstgenutzte Familienheim schon schenke, da kann ich mir übrigens auch alle Sicherungsmechanismen vorbehalten. Nießbrauch, Rückforderungsrecht für den Fall, dass der Betreffende doch vor mir verstirbt, dann kriege ich steuerfrei zurück, weil ich habe ein Rückforderungsrecht, ich erbe es nicht zurück, sondern ich kriege steuerfrei zurück. Rückforderungsrecht für den Fall, dass wir uns scheiden lassen. Alle Absicherungsmechanismen sind möglich, völlig unproblematisch steuerlich. Mhm. Aber der große Vorteil ist der, wenn dann meine Frau beispielsweise sagt, ich habe jetzt das Haus geerbt, eigentlich ein Jahr lang, vielleicht noch zwei Jahre, aber dann wird es mir zu groß, ich möchte mich dann verändern, ist das kein Problem, keine Behaltensfrist, keine 10-Jahresfrist, anders als im Erbfall. Das bringt viele Ehegatten dazu, dass sie sagen, wo es passt, gehen wir schon zu Lebzeiten zum Notar, um die Übertragung durchzuführen und dieser vermaledeiten 10-jährigen Beobachtungsfrist zu entgehen.
Da muss man natürlich auch wieder sagen, das ist auch wieder, was wir vorher ja schon hatten, eine ja Differenzierung, wo man sagen muss, ist das wirklich das Sachgerechte, dass man sagt, wenn ich das einen Monat vor meinem Tod verschenke, dann habe ich keine 10 Jahre Behaltensfrist und wenn ich es einen Monat oder nicht verschenke und dann versterbe und dann vererbe, dann habe ich plötzlich diese Behaltensfrist.
Ja, es ist wie überall in unserem Erbschaftssteuerrecht, das muss man ganz klar sagen, eine Totalreform mit geringeren Steuersätzen, aber dafür dieser ganze Wildwuchs von Steuerbefreiungsvorschriften, die nur ins Nirvana führen, sollte beseitigt werden und stattdessen geringere Steuersätze. Und vor allem auch immer diese Behaltensfristen und diese Überwachung durch das Finanzamt. Wir kommen da in einen Steuerüberwachungsstaat rein. Das stört nicht nur mich, sondern viele, die sich näher damit beschäftigen, auch ganz extrem. Und wir haben ja jetzt Vorschläge über einen sogenannten Lebensfreibetrag, die ich auch für wirklich auch für verfassungswidrig halte, weil der Bürger wird da in ein Korsett gezwungen und lebenslang vom Finanzamt überwacht, was hast du wann jemanden geschenkt, wo und wohin. Und ohne Ende, bis an sein Lebensende, stehst du dann unter staatlicher Kontrolle und Überwachung. Das kann doch nicht sein. Nein, Steuerrecht soll vernünftige Erträge für den Staat bringen. Steuerrecht soll gerecht belasten, maßvoll aber auch. Und das wäre mit durchaus Freibeträgen, auch damit wir kleine Fälle rausnehmen, mit Freibeträgen und moderaten Steuersätzen zu gewährleisten. Aber danach schaut's leider Gottes gesetzgeberisch überhaupt nicht aus. Und deswegen gilt das, was tatsächlich der Bundesfinanzhof mal vor Jahrzehnten geschrieben hat in einem Urteil, Steuersparen ist ein Bürgerrecht. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, sich in diese Steuerbefreiungen zu flüchten, dann sollte man das natürlich nützen und muss sich aber oft beraten lassen, weil es ist nicht so ganz einfach.
Gut, ganz vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihre Einblicke. Und dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich schon drauf. Einen herzlichen Gruß. Danke, wiederhören.
Wiederhören.